So, unser Teamkollege.
Bitte?
Unser einer Teamkollege ist ja Vater geworden. Gefühlt der Letzte in der Runde, der Kind Vater war, oder? Und das Geile, ich hab's prophezeit. Irgendwie kam jetzt in der Nachricht so. Mit Familie und na, und die ist ja, also gar keine Zeit mehr. War da jetzt mal in irgendeinem,
Klassiker.
Um irgendwas ging es, irgendeine Terminfindung und irgendwelche Absprachen, so nach dem Motto, wir können ja mal, ach nee, zwischen Umzug, Familie und Arbeit, das ist, also es wird ganz schwer.
Du meinst, wir lassen das drin?
Können wir machen. Hallo erstmal.
Hi.
Wir sehen uns ja neuerdings noch zum Podcast aufnehmen. Ist schwierig.
Und ein freshes Radler.
Von daher, ja, willkommen zurück. Alles frisch, alles gut, gesund.
Willkommen zurück, muss man dir sagen.
Ja,
du bist unterwegs.
Nee, in der Woche waren wir im Urlaub nochmal.
Aber
10 Tage vielleicht? Oder vielleicht 10 Tage.
Ja, also vielleicht für die, die jetzt nicht dabei waren. Alex hat gerade probiert, die Mühle einzustellen. Die Kaffeemaschine nicht, da gibt es nichts einzustellen. Also ich bin noch auf der Suche nach der richtigen Röstung.
Und, ja, du kriegst, das ist, eigentlich ist es simpel, aber ja, ich bin halt gewohnt von so einer 15 Jahre alten Mühle. Da kommt halt der Kaffee anders raus als bei so einer neuen Mühle.
Ja.
Von daher, aber...
Falls ich so einen Hobbybarista finde, der das einstellen will.
Ja, ich glaube, da gibt es... Also wirklich einstellen kannst du das nicht. Gucken alle so richtig, wie ist der Mahlgrad, der rauskommt. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht... Gibt es Werkzeuge,
um den
Mahlgrad festzustellen?
Professionelle... Kaffeemühleneinsteller. Man kann damit allem Geld verdienen, oder?
Ja, das machen ja die, die eigentlich solche Sachen verkaufen. Als stationärer Handel, du hast sie ja wahrscheinlich online gekauft.
Aber war das eine Frage?
Das war vielleicht eine Aussage. Aber grundsätzlich bin ich fast der Meinung, ich meine, ich mache das Game ja schon lange. Es gibt sicherlich welche, die es noch viel, viel länger gemacht.
Ja.
Aber eigentlich so mit dieser ersten, wo das aufkam mit wenn du eine Rocket Espressomaschine hast, fährst du schneller. So diese, wo das Saga an zu Bohr gekommen ist, so dieser Höhepunkt zu deiner. Da habe ich mir die geholt.
Aha.
Das ist schon echt lange.
Also du wurdest geinfluenced.
Ja, logisch. Also das war so, da hatten so eine Maschine so gefühlt so nur die Pros.
Okay.
So. Und da habe ich mir gedacht, auch so was will ich haben. Weil Kaffee ist ja wie Zähneputzen. So, ich bin immer noch der Meinung, dass es viele, was viele Leute nicht verstehen, ist eine gute Kaffeemaschine. Was tust du am Tag, außer vielleicht deine Frau küssen und Zähne putzen und Hände waschen? Also das sind alles so Grundbedürfnisse, aber ja. Kaffee ist jetzt kein Grundbedürfnis, aber was tust du trotzdem mehrfach am Tag, wenn du zu Hause bist? Also wie viel Kaffee trinkst du am Tag zu Hause?
3.
So, siehst du. Wie oft putzt du Zähne?
2-mal.
Siehst du? 3-mal mehr. Okay, immer mehr. Ja, 3, so, 2. Also von daher, du musst in eine gute Kaffeemaschine, eine gute Mühle investieren und in guten Kaffee.
Fakt. Also guter Kaffee schmeckt und guter Kaffee muss nicht unbedingt der teuerste sein.
Nee, wobei ich glaube schon unter 30 Euro das Kilo wird es schwer, guten Kaffee zu finden. Gibt es bestimmt irgendwelche Ausnahmen, würde ich behaupten, aber so in der breiten Masse ist so 30 Euro das Kilo ist guter Kaffee. Sage ich jetzt immer so.
Geld steht für Qualität.
Das Problem ist, da gibt es auf YouTube so Dokumentationen. Diese ganzen großen Buden hier, ich will die jetzt nicht nennen, was sie sich, kennt man.
Große Buden.
Die großen Buden, wo das Kilo 8 oder 10 Euro kostet, wo die Leute schon durchdrehen, wenn es 11 Euro kostet.
Ja.
Die werden halt irgendwie innerhalb von 5 Minuten geröstet.
Ja.
Oder noch schneller. Du musst mal gucken, da gibt es so geile Reportagen. Und damit ist natürlich die Röstung nie so intensiv und so tief. Und so eine richtig gute Röster hier, so die ganzen kleinen Buden, da dauert das über 20 Minuten.
Hm.
Oder um die 20 Minuten, habe ich mal gehört. Vergreift euch jetzt nicht fest auf die Zahlen, irgend sowas in dem Verhältnis. Also es dauert 3- bis 4-fache. Und dementsprechend ist es natürlich auch intensiver. Die können nicht so viel Durchsatz. Kaffee ist einfach Menge.
Ja.
Du kaufst Kaffee ein, röstest ihn und kannst ihn verkaufen. Dann hast du eine Marge drauf. Und je nachdem, wie schnell du bist, kannst du halt viel durchsetzen. Und von daher ist es halt logisch, dass guter Kaffee, der lange geröstet wurde, länger geröstet wurde, kostet halt einfach mehr.
Der ist halt auch mit Liebe gemacht.
Ja, mit Liebe gemacht, genau. Alleine schon die Zeit vor der Maschine zu warten, ist ja schon Liebe.
Naja, das ist schon ne, so, ich bin ja hier von Sage Barista Pro gewechselt, so 4 Sekunden ist das Ding ready. Du bist schon deutlich schneller. Das ist.
Wobei die ja jetzt gar nicht so schlecht war, ne?
Nee, um Himmels Willen.
Also ich fand deinen Kaffee, und ich wusste, welchen Kaffee du hattest so im Schnitt.
Ja.
Und die Maschine war jetzt nie unbedingt...
Nö, das ist Konsumergeilheit, Lifestyle-Produkt, wie nennt man das? Es verschönert das Interieur der Wohnung. Oder es ist ein Interieur der Wohnung.
Ja, wie war das mit der Malgrad-Einstellung und so, wenn du Kaffee gewechselt hast bei der Sage?
Ich habe selten Kaffee gewechselt, ehrlicherweise. Okay. So, du bleibst ja dann schon irgendwie bei deiner Marke und das war was Lokales. Insofern war das easy. Aber du musst halt die Mühle schon. Ich habe vorher ein halbes Jahr über diese Kaffeemaschine gelesen. Ich kannte alle Kinderkrankheiten, die hat. Dass das Wasser ein bisschen zu heiß rauskommt und zwar temperaturstabil, aber mit 94 Grad raus. Und dass du die Mühle übelst, bitte?
Muss es nicht eigentlich 96 Grad sein? 96,5, nee, 0,3.
Genau. dass du den Mahlgrad halt übelst fein einstellen musst, fast von dem, was überhaupt geht. Das war mir alles bekannt und deswegen habe ich dann mich aber dafür entschieden. Es war okay. Ich glaube, die kostet um die 600 Euro. Und ist gut. Also jetzt ist die Frage, warum hat man sich eine neue geholt? Einfach diesen nächsten Schritt zu gehen, macht schon Spaß ja auch irgendwie und es sieht nett aus.
Das ist halt so der Umstieg aufs Aero-Rennrad.
Das ist der Umstieg. Ja,
du brauchst, jetzt machst du halt nochmal Aero.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Ne? Also du hast ein cooles Rad oder ein cooles Rad, aber ein neues ist halt einfach nochmal was anderes.
Ja, also du hast ein richtig geiles Rad, so ein Allrounder für alles. So.
Ja.
Und jetzt machst du halt Aero.
Das ist so trotzdem nicht viel schneller, aber...
Nee, genau, also gefühlt ist definitiv, das aber jetzt ist es einfach nochmal so. Und ich finde halt, wenn du so eine externe Mühle hast, die, da bist du halt flexibler schon, wenn du Kaffee wechselst. Ich muss zugeben, wir wechseln viel Kaffee.
Okay, du probierst viel aus, das stimmt.
Ich probiere viel aus, ich habe zum Beispiel aus Maastricht welche mitgebracht, weil uns das Logo ganz cool gefallen hat, es war ein cooles Kaffee.
Oh, warst du in Maastricht? Warte, wie heißt das Kaffee von Brian? Oh Gott, hier Rühen würde mich jetzt hängen. Mir fällt es noch ein.
Wo ist denn das?
Ins Fahrradcafé nimmst du dein Fahrrad mit rein.
Im Fahrradcafé war mir.
Pass auf, der Typ ist als Amateur Sechster bei den Profis geworden im Zeitfahren bei der holländischen Meisterschaft.
Nein.
Übelst netter, cooler Typ, mit dem haben wir uns so weiter unterhalten.
Geil,
sehr zu empfehlen.
Ja, Rennräder an der Wand und
richtig,
so.
Richtig, genau.
Julia, guck mal, hier ist ein Fahrradcafé und so. Und da saßen, wir hatten dann irgendwie Glück, dass wir. Wir haben uns einen Café de Go geholt, weil alles war ziemlich voll war. Und
Kuchen kann man dort übrigens auch gut essen.
Ja, wir waren da drin, das sah auch geil aus, aber ich habe ehrlich gesagt nie zugenommen, komischerweise, zumindest in der Waage. Vielleicht habe ich auch einfach umgeschiffelt von Muskeln auf Fett, aber wir haben echt so viel Süßigkeiten gegessen, sodass wir dann irgendwie schon am dritten Tag festgestellt haben oder am zweiten Tag, wir müssen das runterfahren, wir können nicht überall, wo wir sind.
Ja.
Und dort noch, du kriegst das ja in Belgien und Holland ist ja so überall. Da gibt es dort die Türtchen und dort die Küchlichen und dort haben die das.
Viele kleine Handbetriebe, also Bäckereien überall, und sowas,
Ist mir auch aufgefallen. Patisserie und in Maastricht ist ja noch Holland. Wir sind quasi immer nur durch Belgien gefahren und haben irgendwo angehalten. Wir waren aber immer gefühlt immer quasi Chor übernachtet immer in Holland.
Ja.
Und oder in den Niederlanden. Und dann, weil Maastricht ist ja gefühlt optisch so Belgien, ist aber in den Niederlanden. Ja, ja.
Das ist halt echt verrückt. Also zwischen Ligé, also Lüttich und Maastricht, fährst halt mit dem Fahrrad mal entspannt anderthalb Stunden.
Genau.
Und beides völlig konträre Städte, finde ich.
Total. Also
was sagst du zu Maastricht?
Wir waren dort schon mal, aber die Stadt war eigentlich so entspannt, cool, so klein und ein bisschen muggelig, und aber trotzdem ansehnlich, also es ist nicht kein Dorf.
Nee, gar
so,
nicht.
Du hast so trotzdem so die, wenn du sagst, du willst shoppen, du hast Haufen geile Cafés, übelst viele geile so Foodshops. So.
Hast du irgendwo Müll auf der Straße gesehen?
Ich fand Niederlande allgemein sauber.
Es war krass.
Sicherlich, wenn du gesucht hast, hast du immer deine Kippenecken gesehen. Also von daher, aber ich fand das allgemein sauber, wobei ich finde es jetzt hier bei uns auch nicht dreckig.
Dresden ist eine saubere Stadt im Verhältnis, aber Maastricht ist nochmal deutlich sauberer.
Ja, krass. Ne? Ich meine, okay, gut, sicherlich ist Berlin da nochmal anders und so, aber wir waren in Rotterdam dann noch.
Ja.
Ey, da kam es total drauf an, wo du warst. Okay. Da gab es so ein bisschen so dieses Styler-Bankenviertel, Plag. Mega geil mit diesen ganzen alten Häfen und die alten Schiffe und so Museen, und da ist extrem krass, so Moderne und Tradition fließen noch zusammen. Ich fand das eine mega coole Stadt, also Rotterdam war für mich so der Underdog, weil alle reden immer von Amsterdam, von Maastricht und so von so verschiedenen kleinen Orten, und wir waren halt irgendwie in Rotterdam, wir wollten unbedingt eine Hafenrundfahrt machen, weil wir gesagt haben, wir haben dem Kind gesagt, wir gucken uns mal ganz große Schiffe an und deswegen haben wir gedacht, wo müssen wir hin, nach Rotterdam.
Ja.
Und wir hatten, da gab es rund um Rotterdam gibt es noch ziemlich coole so Nationalparks.
Ja.
Biesbosch, das ist so das Flussdelta, wo so Maas, also die Maas, da rein und noch auf andere Flüsse, die dort so Richtung Rotterdam, die fließen dann alle irgendwo dort in die Nordsee. Und da gibt es quasi wie so ein Flussdelta und da kannst du halt auch so Biber angucken und die machen das schon cool. Da gab es ein Museum mit einem Wasserspielplatz, wo genau dieses Flussdelta sozusagen nachgebaut wurde.
Ja.
Als Kinderwasserspielplatz, wo die so Ventile oder so Stausachen aufmachen und zumachen konnten und so.
Ja.
Wo auch die Gezeiten mit Wasserfüllung, Wasserentlassen reinmachen. Also es war schon cool.
Okay.
Rotterdam allgemein, auch Stadt, mega geil. Also ich kann euch das immer nur empfehlen.
Hm.
Genau, also Rotterdam ist, finde ich, typisch geil. Da gab es Wassertaxis. Du lädst dir eine App runter. Hast gesehen in der Story. Lädst du eine App runter, Water Taxi Rotterdam oder so. Und dann buchst du dir per App.
Ja.
Und dann wird dir angezeigt, die Nummer 10 kommt in 4 Minuten. Und dann kommt so ein kleines Speedboat an und holt dich dort an dieser Wassertaxistelle an. Und du fährst allein in deinem privaten Taxi zur nächsten Stelle. Und wir sind quasi durch die halbe Stadt gefahren für 10 Euro, für 12 Euro.
Okay.
Rübesgeil mit so aber wirklich Vollgas, das Ding. Der Hammer. Also cool. Wirklich cool.
Erlebnis fürs Kind, oder?
Ja, voll geil. Und dann, also das war wirklich, du konntest selbst für ein kleines Kind, konntest du dort supergeil ÖPNV. Wir sind auch immer, wir stellen uns ja dann irgendwo, wir haben außerhalb gestanden auf dem Wohnmobilstellplatz. Hier haben wir so Mini-Camping, so Bauernhöfe, die halt so eine Wiese haben, so die campen kannst. Extrem günstig, ein 30er irgendwas. Mit allem Wasser, Dusche, Strom, all in, was du bräuchtest, theoretisch. Und dann ist ein cooler ÖPNV-Anschluss überall, überall Züge, Busse. Wir sind einfach immer vom Campingplatz aus mit dem Bus über Google perfekt geklappt. Also, genau.
Das nicht war schlecht.
Also kann ich nur empfehlen, ist ein cooles Land. Hast natürlich gleich überall Hotdogs, diese Poffertees, solche kleinen Mini-Pancakes mit Butter und Zucker.
Ja.
Und also snacken kannst du dort halt auch an jeder Ecke. Also auf Korps fahren ist das easy.
und deswegen machen die so viele Stops da.
Und ich kann ja eins sagen, also ich bin nur immer Rad gefahren, wir sind immer als Familientour gemacht. Grüßen tust du, da trübt niemand sich.
Weil zu oft.
Der wird sich immer mit freien Händen fahren.
Ja.
Es war einfach so viele Rennradfahrer. Also es gibt auch so, ich meine, ich arbeite ja an der Fahrradbranche. Es gibt entweder wirklich Hollandrad von alt bis E-Bike modern oder halt sporty High-End.
Ja.
Und auch jeder krasse alte Männertruppen, also alte Herren-Rennradtruppen, alle mit dem gleichen Trikot, die haben alle so Team-Trikots, also so ihre eigenen gefühlt. Alle mit übelsten Rädern. Auch mit Carbon. Also so.
Na, Fakt ist, Geld ist dort schon vorhanden. Das muss man einfach mal so sagen.
Ja, das stimmt. Also Geld ist dort vorhanden auf alle Fälle. Also würde ich auch sagen. Aber ich war begeistert davon. Ich meine, es ist nie umsonst the heart of cycling.
Ja.
Muss man eiskalt sagen. Also,
das gebe ich dir recht.
Kann ich jetzt nicht differenzieren, ob das jetzt Belgien oder Holland. Also ich würde sagen, die Benelux-Ecke da oben ist so, das ist the heart of cycling. Also ist einem, das merkt man sofort, wenn man dorthin kommt. Das ist so, es gibt keine Dorfstraße, wo es nie einen Radweg gibt. Also wenn,
und wirklich, richtig gut ausgebaute Radwege. Ne? Also man muss jetzt nicht hier so, sich das wie in Deutschland vorstellen. Aber ja, ist mir auch aufgefallen, wie gesagt, wir waren letztes Jahr bei diesem Social Ride, wo wir mit, was waren das, 105 Kilometer, 110 Kilometer, 1500 Höhenmeter mit einem 31er Schnitt gefahren sind. Also Social Ride war da so... Und die, also nee, gar nicht. Die sind alle ganz sozial mitgefahren. Egal wie die aussahen, wie viele Haare die an Beinen hatten. Also so völlig... So
geil.
Durchmischt, was ich total cool fand, aber die treten können die alle. Ansonsten, was ist noch passiert? Wir sind noch ein bisschen Radrennen hier gefahren.
Ja, ihr seid einen Haufen Rennen gefahren, ne? Na, du hast jetzt wirklich deine. Achso, ist die Serie jetzt eigentlich durch oder ist die.
Nee, nächste Woche, dieses Wochenende ist, glaube ich, noch ein Rennen in Zwenkau und du meinst die Kritzsee. Und in Strausberg die Woche drauf oder zwei Wochen drauf. Mal gucken. Also, letzte Woche sind wir Heidi Gravel gefahren.
Genau, Deutsche Meisterschaft. Also ihr seid das.
Wir sind nicht die Deutsche Meisterschaft gefahren, ja.
Wie war es überhaupt? Letztes Jahr war das ein cooles Event. Du mal zu resümieren.
Es ist noch ein bisschen gewachsen, so ein bisschen perfektioniert von der Veranstaltern.
Es war ja so schon ein echt cooles Event, muss man sagen.
Ja, muss man einfach sagen. An der Strecke Haufen Fotografen. Du weißt gar nicht, wer dann zu Sportograf gehört oder wer irgendwie privat da ist. Das war...
Gut, das war natürlich Deutsche Meisterschaft geschuldet, wahrscheinlich auch so ein bisschen das Event.
Richtig, oder? Ja, man hat hier Egger, Co., die sind alle dann
ganz
da gewesen.
Ganz groß, hast du gesehen?
Ganz groß.
Warst du allein oder mit Familie?
Nee, ich war alleine. Okay. Ich weiß gar nicht, kann man das, nee, Fanboy-Moment war es jetzt nicht, aber war trotzdem sagen, irgendwie cool zu sehen. Also man hört ja, ne, also Speed Company, höre ich mir den Podcast schon recht regelmäßig an, so die dann zu sehen, aber ich gehe dann nicht hin. Ich habe mir gedacht so, wie oft wird der angequatscht, können wir mal ein Foto machen? Da dachte ich mir, nee, das gibst du dir jetzt nicht. Also nicht, weil ich mir das nicht geben will, sondern wie unangenehm muss es für den sein, ständig angelappt zu werden.
Ich hatte das dieses Jahr in, wir sind ja schon sehr ambitioniert.
Aber schöne Grüße an Georg Egger, so mal nebenbei. Und nee. Regi und Sascha Weber und die sind da alle in einer lustigen Truppe unterwegs gewesen.
So, die deutsche Szene ist ja überschaubar, muss man jetzt mal sagen. Es sind viele neue Gesichter, glaube ich, so, kommen jetzt langsam rein.
Ja.
Auf alle Fälle, wir sind ja schon so ein bisschen, wir sind ja schon sehr ambitioniert, sind ja auch früher schon sehr aktiv gefahren, waren gefühlt nie professionell unterwegs, aber irgendwie haben immer versucht, uns mit den Besten zu battlen. Sind wir mittlerweile Fanboys? Sind wir mittlerweile so, guckst du auf solche Leute wie so Speed Company und Co. und denkst dir, okay, da kann ich mir was abgucken, sicherlich abgucken schon, aber hast du das so, ich meine, ich finde das cool, wenn die Erfolge feiern, definitiv, ich feiere das von allen, ich bin noch, ich kann mir sagen, Paul Voss ist deutscher Meister nochmal geworden, herzlichen Glückwunsch, ich meine, ich finde es erst recht geil, weil der ist unser Alter, es ist ein Zeichen dafür, dass man,
es geht noch,
ne? Ich meine, nicht nur das Whoop-Alter tut nicht pushen, sondern auch, man sieht doch, dass es quasi auch im Alter noch geht, wir werden jetzt nie die Zeit haben und nie auf das Niveau kommen, aber unabhängig davon, es ist geil zu sehen, dass es geht einfach, aber
nee, ich glaube, das stammt aus was anderem her, gar nicht so aus diesem sportlichen Aspekt, sondern man hatte ja durchaus hier und da mal Kontakt. Zum Beispiel habe ich mal gefragt, welche Mikrofone er nutzt.
Mhm.
Und da entsteht schon so hier und da mal ein kurzer Schriebs, aber das ist jetzt auch Matthias Flückinger. So, mit dem habe ich auch mal eine Zeit lang geschrieben. So, mit Egger zwar gar nicht so viel, aber wie gesagt, man geht doch da nicht hin und fragt dann ständig, das stelle ich mir übelst nervig in seiner Person vor.
Traf einen Radfahrer auf Instagram. So,
und am Ende, was machst du mit dem Foto? Ja, du kannst es irgendwie posten, aber so. Das ist ja jetzt, sind wir ehrlich.
Ja.
Kate aus der Cross-Country-Szene, die Amerikanerin, mit der auch, also es gibt ja schon ein paar Fotos.
Du textest halt auch alle an.
Einfach. Nee. Es gibt ja schon ein paar Fotos, wo ich irgendwie beim Mountainbike-Weltcup mit da war.
Ach so, okay.
Aber was machst du mit dem Foto? Ja, so, aus dem Alter bin ich raus, mir das dann irgendwo hinzuhängen.
Kannst du nicht mehr. Nee, alles gut. Nee, ich meine, das ist manchmal so, wenn man bei einem Profi, wir waren vor zwei Jahren mal irgendwann zufällig beim Giro, irgendwo waren wir im Urlaub, da waren wir, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da sind wir durch Italien gefahren, im klaren Mai, was immer Giro, da sind wir irgendwo durch den Giro gekommen. Und da war halt gerade so Etappenziel und da standen diese ganzen großen Busse und so rum. Da läuft man halt schon so als Fan rum. Also, da läuft man halt so als Fan rum und dann kriegst du ja dort überall, wenn du willst, kannst du ja dort alles mitgreifen.
Aber als Jungspund ist man auch als Materialfan rumgelaufen und das ist ja bei Weitem nicht mehr so.
Nee, das ist gar nicht mehr so. Heute denkst du dir einfach, du guckst mir. So, aber jetzt ist ja so, jetzt fährst du ja gefühlt gegen die Leute, also so war das ja in Aachen zum Beispiel, wo ich war, und am Wörthersee und so, du fährst ja auf die, gegen die Rennen, das sind ja auf immer quasi deine Mitstreiter, nenne ich jetzt mal so, da hast du ja keine schlechte, hast ja nicht die wirklichen, also die fahren klar in der Elite, wir fahren Age Group, aber so startet ja irgendwie alles gemeinsam bei meisten Rennen, aber irgendwie, da hast du, ich habe dann zumindest nie so diesen, habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ich habe dann nie so einen Fanboy im Moment, sondern denke mir so, okay, krass. Ja, die haben so, die Plus, die haben halt die Vorteile und jetzt muss ich halt gucken, dass ich irgendwie schaffe, da hinterher zu kommen.
Aber, und das finde ich bei Egger eben durchaus faszinierend. Ich meine, andere, die in der Blase dort sind, die werden ja jetzt, oder sind auch Papa geworden, aber der ist ja schon eine Weile Papa.
Der ist schon länger, ja.
Der übernimmt die, soweit man das irgendwie mitkriegt, keine Ahnung, das ist jetzt Fremdeinschätzung ohne Know-how. Ich glaube, er übernimmt so ein bisschen die Organisation von Speed Company.
Weiß das ich weiß nicht. Ich nie, wie das läuft. Keine Ahnung.
So, auch Lukas Baum ist ja jetzt Papa geworden. Also Egger ist halt in so einer Phase und die haben halt das mit diesem Speed Company Radio aufgezogen, so, wo man einfach nochmal Insights kriegt und das ist halt echt amüsant.
Obwohl, die haben schon lange nicht mehr gemacht, glaube ich, oder?
Das ist ein bisschen unregelmäßiger geworden. So, und deshalb Fanboy vielleicht, weil cool.
Ja, klar.
Cool. Die haben so ein breites Portfolio. Ich meine, wie die damals in Südafrika gewonnen haben, ist dann aber eine ganz andere Story und dass das dann zwei, dreimal schiefgegangen ist, leider. Da hat man schon mitgefiebert, ehrlicherweise. Also wenn ich da so Fachberatertag hatte, lief schon der Livestream nebenbei.
Okay, die Folgentitel ist schon mal fest, Fanboy-Moment.
Aber ansonsten, nee, das Rennen an sich, unser Rennen, ich meine, wir sind am Ende nur die 60 Kilometer da gerollt, aber ey, der Kurs ist so brutal hart im Endeffekt.
Ist er nochmal anders gewesen?
Der ist ein bisschen anders gewesen, aber vom Grund nur nicht. Okay. Die mussten den, glaube ich, ein bisschen länger machen wegen der Deutschen. Mm-hmm. Aber
die war schon die war so undercover hart.
Du kannst, ja genau, du siehst das Höhenprofil, denkst dir, ja, so ein flacher Kurs, sinnlos. Aber das, damit ist halt immer Zug drauf.
Ja, und wenn es mal nie...
Und es stand ein bisschen Wind,
okay.
Auf, dort, wo es auf, über die Felder ging, das war auch noch unangenehm.
Und dann hat man diese losen Sandwellen gehabt und so, die waren schon auch
hart. Ja, also wie gesagt, so, die haben die Löcher, da waren ja am Anfang so ein paar Löcher in diesem Splitweg. Ja, das haben sie zugemacht.
Ah, krass, okay.
War, also war super präpariert. Naja, Rennen ging los. Wir sind dann relativ viel vorn, mussten vorn fahren, weil jeder einfach nur sich hin reingeklemmt hat. Ich bin dann zwischendrin 25 an der Spitze des Feldes gefahren und niemand vorbei.
Echt? Ich hatte so. Doch mit Abstand den niedrigsten Schnitt von allen Rennen.
Naja, es ist dann halt auch niemand gefahren. So. Okay. Sind wir, sind Christian und ich ein bisschen vorn gefahren. Und, also Roman am Anfang und dann Christian und ich. Und dann gab es so zwei, drei bremsliche Situationen. Da ja, geht es ja so schön mit Speed durch diesen Wald. Mhm. Einige haben das Kurvenfahren ein bisschen unterschätzt. Die sind dann irgendwie links und rechts abgesegelt, je nachdem, wie die Kurve lang ging. Und dann gab es halt auch noch einen Sturz vor mir, der gegen Christian, ist, also gegen unseren Teamkollegen, ist der gefahren, hat die Kurve sehr eng genommen. Mhm. Christian war auf der Innenseite und der wiegt halt stabil. Und da ist der andere halt genau vor mir hingefallen. Und in dem Moment, ich weiß nicht, da war ich in Position 10, sind die vorn gefahren. Und dann hatten die Zug drauf und... Mein Leid dieses Jahr ist, dass ich dieses, über diesen Todmoment gerade nicht hinweggehen kann. Das, was ich sonst immer richtig gut konnte. So dieses einfach nochmal Todknechten in dem einen Moment, das geht gerade nicht. Und damit war das Rennen eigentlich nach 300, was ich nicht, einer halben, dreiviertel Runde gelaufen. Die sind vorne weggefahren, du kommst ja alleine nicht hinterher. Und ich hatte auch, hinter mir war niemand mehr dann de facto groß. Das ist gerissen. Naja, und dann bin ich noch so ein bisschen rumgegondelt.
Das wollte ich dir eigentlich ohne Podcast sagen, aber ich wollte dich eigentlich fragen schon, wie zufrieden du aktuell bist in den ganzen Ergebnissen und so, aber irgendwie so gefühlt, so dieser Erik, der einfach so mal mit in drüber zieht und ihn mal so rauslässt, denn der ist dies
Jahr
nicht da.
Dies Jahr geht's
der ist nicht so, der ist so dies Jahr so, du fährst gute Rennen, aber irgendwie so.
Das sind alles akzeptable Ergebnisse, aber nichts, wo man sagt, so,
jo, genau, so in Marquette rauslassen, so jetzt, ach der.
Auch Dresden am Ende, ne? Ich bin die letzten 100 Meter gerollt, ich bin Sechster geworden oder sowas.
Ja, nee, aber
so aber dieses. Es hat halt für vorn. Genau. Reicht es gerade nicht.
Nee, so richtig. Auch letztes Jahr, Heidi Krevel war schon auch so gefühlt mitgefahren und dann vorne naja, mit gut. rein.
Naja, Dritter war jetzt nicht ja, so trotzdem. Verkehrt. Aber
Podium ist Podium, ne?
Also. Ja. Aber ja, also fällt schwerer. Weiß aber nicht so richtig, woran ich es ausmachen kann. In den letzten Wochen muss man ehrlicherweise sagen, Schuljahr hat wieder begonnen. Und der Wechsel der Schule, 60 neue Kollegen.
Also du kennst schon alle Namen.
Nee. Da sind, das läuft dort einfach anders. Das kostet schon Energie, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja.
Das kriege ich auch zu spüren. Ich schlafe auch zurzeit übelst schlecht.
Echt?
Ja.
Ist nicht gut.
Ja, so deswegen, ich weiß das einzuordnen.
Alles gut.
So, deswegen, ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich überhaupt noch ein Rennen fahre. Ja. Weiß nicht, am Ende sind auch nicht mehr so viele Rennen, so ehrlich muss man sein.
Er fährt mit mir jetzt eigentlich jemand Gravelmania Etappenrennen?
Ich glaube nicht, dass da suchen, die ja. anderen Jungs haben so eher weniger Ambitionen angemeldet.
Die Fem will da mal bloß auf Tagesbesuch kommen. Hm. Von daher, ich würde mit dem Camper hochfahren und dann oben ein bisschen,
okay.
ein bisschen campen und dann halt die Rennen fahren. Und
ja, am Ende, wie du schon sagst, so, das sind alles Ergebnisse, die okay sind. Aber ja, also, was heißt denn okay? Andere finden sie halt gut irgendwie. Aber
ja, nee, alles
man
gut.
Aber das ist aus den letzten Jahren ein bisschen mehr. Ja,
weil du hast jetzt auch nie gut. weniger gemacht, oder?
Da bin ich mir gar nicht sicher. Also ich glaube, ich bin weniger gefahren,
ja?
ehrlicherweise. Ich würde sogar sagen, fast 2000, 1500 zum jetzigen Stand.
Das ist schon ein bisschen was. Ich meine, bei den wenigen Kilometern, die wir sowieso schon haben, das ist so gut.
Muss man ja schon viel.
Überlegen.
Aber das war eine coole Diskussion nach dem Heidi Gravel, weil da noch ein Veranstalter von einem anderen Radrennen war, vom Gravel Cup. Und okay. da so irgendwie die Meinung aufkam, naja, wenn Robusta am Start steht und Kolibris, dann ist das ja alles überqualifiziert für jedermann. Da habe ich mal gesagt, ja, stopp mal. Und in dem Moment stand...
Das hat der Veranstalter gesagt, oder was?
Genau, und in dem Moment, also so von wegen, wenn wir am Start stehen, dann halten die anderen nichts zu melden. Das muss man mal revidieren, weil erstens unsere Kilometeranzahl, ich meine, bis Strava ist es gar nicht für alle einsehbar, aber da gibt es schon so ein paar Leute, auch beim Gravel Cup, die da mitgefahren sind, die sind überqualifiziert, deutlich überqualifizierter ja. als wir. Und in dem Moment stand auch jemand, André, kennst du ja, mhm. neben uns. Und der meinte so, was hat er, 10.500 weg, ich 6.000 weg. Ich so, ich glaube, das ist schon eine andere Dimension mit dem Trainingsaufwand, der da betrieben wird.
Ich habe 5,5 jetzt auf die Uhr aktuell.
Genau. So. Und deswegen, ich bloß, weil wir in den letzten Jahren relativ, vielleicht auch mit Glück, keine Ahnung, will ich gar nicht bewerten, viel draus gemacht haben, ist es noch nicht, dass wir uns eigentlich mit denen messen müssten. Ja, das fällt mir halt auf, die Qualität der Leute, die da Jedermann fahren, ist übelst krass. Also ja, auch das Zeitvolumen, was die reinstecken. Und da kamen wir auf die Diskussion nämlich, deswegen darauf will ich hinaus, dass in Westdeutschland die Leute ja alle eine Lizenz haben. So, ja. Während hier im Jedermann-Bereich die Leute dann, obwohl die teilweise Elite-Amateure sind, im Jedermann-Bereich rumfahren. Mhm. Und das Aufeinandertreffen ist, glaube ich, so moralisch für Leute, die sich mal an ein Radrennen wagen wollen, der Tod. Mhm, weil stimmt. Die werden ja de facto vermöbelt.
Ja, für die Einsteiger.
Die Fahrer stecken beide Finger in die Nase und fahren um die anderen Kreise.
Ich finde halt auch, ich meine, ich habe es ja gesehen beim Harz-Gravel. Ich glaube, da haben wir schon drüber geredet, oder?
Weiß ich nicht mehr.
Da waren auch so die alten Fahrradeigenossen so am Start, so bei der Runde. Und bei der langen Runde, bei der 100er, waren die ganzen jungen Racer dabei.
Ja.
Die auch, glaube ich, die Mehrheit davon, die vorne gefahren ist, sind Lizenzer gewesen. Ansonsten, die bei der Runde, die ich gefahren bin, da waren so die Alteingesessenen und da wird schon richtig Rennen gefahren. Also da muss man schon auch wirklich Multitasking sein. Du musst halt draufdrücken können. Du musst Auge haben, dass du dich nie abschießt. Du musst Auge haben, dass du keiner für die Karre fährt. Du musst Auge haben, gerade beim Gravel, dass du die Kurve kriegst, wie du fährst. Du musst Auge haben, dass du nie jeden Stein und jedes Loch mitnimmst, dass du dir noch einen Platten fährst. Also ich glaube, von der Leistung her wird es bestimmt da draußen ganz viele Leute geben, die keine Rennen fahren, die jetzt hier so einfach rumfahren, die wesentlich besser sind als wir von Werten her.
Ja, denke ich auch.
Wovon wir noch profitieren können mit unseren sehr wenigen Kilometern, ist einfach ist schon das Auge, ein bisschen. Das hat man schon.
Das Eigenlob so stinkt, das Abgewichste.
Ja,
in einem Radrennen so muss man auch ein bisschen Drecksack sein. Das
genau,
ist
so, und ich, so fahren aber auch, also viele fahren richtig drecksäckig. Da bin ich echt noch in, also ich würde niemanden in irgendeine Gefahr bringen oder nie irgendwie versuchen, in irgendeinem schlechten Moment oder sowas. Das würde ich nie übers Herz kriegen, aber es gibt ganz viele, denen das scheißegal ist. Das sind auch echt ein paar Alte am Start gewesen, alte Bekannte, die man schon seit Jahren kennt, Jahrzehnten. Die fahren schon echt, also die machen echt so jede Kurve zu. Die nehmen wirklich jede Lücke Volley.
Aber das fällt mir aber beim Straßenrennen noch viel krasser auf.
Beim Gravel kriegst du es halt nicht so hin, weil da hast du halt dann mal einen Stein liegen oder so. Ja, ne? Da hast du auch weniger Platz.
Aber Alter, bei einem Straßenrennen, ey, da wird wirklich reingestochen, wo ich mir denke, so, wir fahren hier um die heiße Erdbeere, keiner verdient damit Geld.
Genau, das ist, also ich würde da schon.
Aber es ist ein altes Lied.
Also ich denke mir, also das finde ich krass, dass echt viele da mitfahren, wo ich genau weiß, die liegen Montag nie auf der Couch, sondern die müssen auch Montag irgendwo die Tür aufmachen. Und das müssen wir auch. Ja. Und das habe ich schon im Hinterkopf. Und ich denke mir so, okay, ich habe jetzt hier 2 Stunden Spaß für mich, das ist meine Freizeit und danach muss ich wieder mit den anderen Kollegen, die da draußen auf mich warten, sozusagen wieder Spaß haben. Also da ist wieder Familie, deswegen kann ich jetzt nicht im Rennen mir sagen, okay, scheiß auf alle Knochen, auf Schlüsselbein etc. Und das ist schon, also es wird schon echt hart gefahren, finde ich. Es kommt von Rennen zu Rennen, es gibt aber andere Rennen, die ein bisschen easy sind, aber
das kommt halt auch dadurch, dass die alle so fit sind, dass sie eben auch in die Lücken reintreten können. Ja, und im Notfall fahren sie die Lücken, wenn es irgendwo reißt, fahren sie es halt wieder zu. Mhm. Es gab auch Leute, die dort am Start standen. Da dachte ich mir, alter Vater, wie kann man so viel Muskel, reinen Muskel am Oberschenkel haben?
Ja, gut, da gibt es ja mittlerweile auch Mittelchen, ne? Wahrscheinlich.
Aber krass, also da waren einige schon richtig fit, das muss man einfach mal so sagen. So, aber gut, nee, wie gesagt, von der Orga das Rennen top. Ich habe mit den beiden Verantwortlichen mit da eine Weile gequatscht. Habe ich auch gesagt, dass ich den einen gerne mal einladen würde. Der hat das Harz Gravel organisiert, weil er dort in der Ecke wohnt. Friedemann, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Genau,
Harz Gravel hat auch der Matthias gemacht, oder?
Naja, oder das können wir.
Okay. Können wir
je nachdem, wer wofür verantwortlich ist.
Achso, okay, ja gut, es gibt ja ein bisschen mehrere.
Nee, insofern spannend, aber ich würde die schon mal einladen wollen. Ich glaube, das ist spannend zu erkennen, was nämlich alles nötig ist, um so ein Radrennen zu organisieren. Mhm. Straßenrennen hast du ja immer das Problem, Straßensperrung, Riesendilemma.
Ja, gut,
so, was brauchst du beim Gravelrennen? Genau,
Forst und Eigentümer.
Ja,
genau. Und das ist,
glaube ich, auch
also
nicht so spaßig.
Genauso pissig. Also das ist ja auch ein alter Hut, wenn man es so nimmt vom Mountainbike. Ja. Kennt man das. Können wir auch mit dem Albrecht Dietze reden, hier vom EBM, als Mountainbike-Marathon Deutschlands. Und das ist immer dieselbe Strecke schon seit 30 Jahren.
Ja.
Und das ist immer ein Hassel. Also das ist so egal, also Sportveranstaltungen in Deutschland zu organisieren, das würde ich jetzt nicht mehr auf Staatsschutz. Ich glaube, da gibt es einfach zu viele Leute, die sich wichtig tun wollen. Das sind von Eigentum über, bei der Straße ist ja nie anders, da gibt es Anwohner. Wie oft gab es schon irgendwelche Leute, die einfach der Meinung sind, ich bin schon immer hier mit dem Auto lang gefahren, auch wenn jetzt hier Radrennen ist, will ich jetzt mit dem Auto lang fahren.
Ja, ja.
Da nimmt ja auch keiner Rücksicht. Und so ist es ja genauso auch Offroad etc. Also am Ende liegt es ja an den Leuten selber und nie an der Organisation.
Richtig.
Von daher. Aber das kommt mir darauf zurück. Es gibt ja auch so, das mir, um jetzt mal auf die Familie und die Kinder zurückzukommen kurz. Es gibt, kennst du so Hallo-Kinder? Es gibt so, das haben wir jetzt definiert im Urlaub, es gibt so Hallo-Kinder. Egal wo du bist, renne immer mal so Campingplatz-Kinder.
Ja.
Und die sehen, dass da neue Leute kommen und die haben auch irgendwie ein Kind dabei, was so irgendwie vom Alter her... Und
dann kommen die Hallo sagen, oder?
Und dann sind die sofort, da stehen die vor dir und wollen dir irgendwas erzählen und sind so, als ob du...
Socializing.
Ja, die sind sofort da und sagen
Hallo. Socializing unplugged.
Ja, das hab, ich habe die jetzt als Hallo-Kinder definiert. So. Unser Kind ist ja so genau gar nie. Mhm. Ist total defensiv, aber es gibt halt so Kinder, die sind irgendwie drei Reihen weiter oder egal, weil das so einfach eine Wiese ist, kommen die ja auf einmal an und sagen, oh cool, das sind neue. Die sind auch mit Kind, einmal frei, das andere sind einfach nur alles Rentner, die den ganzen Tag vor der Hütte sitzen. Und da sage ich mal Hallo. Und dann, auch auf Holländisch, labern die dich dann halt einfach voll. Bis sie denen halt irgendwann versucht klarzumachen, du hier, lass uns erstmal hier ankommen. Ne? Ich habe noch nicht mal einen Stuhl draußen gehabt.
Ja.
Aber das war lustig, das waren so die Hallo-Kinder. Es gibt aber auch so Hallo-Leute beim Radrennen, die sagen immer mal Hallo, jede Lücke, ich bin drinne. Die siehst du immer wieder vor dir rumfahren und denkst dir, was machst du hier eigentlich? Und ja,
das war so. Ich bin heute, die letzten Tage bin ich jetzt gar nicht gefahren, bin heute mal eine kurze Runde gerollt. Ich mache jetzt ein bisschen Piano, aber da ist mir was Lustiges auf dem Rad eingefallen, weil ich mir so dachte, na, die Kette hast du schon eine Weile drauf. Also wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir von KMC gesponsert werden und kostenlos Ketten kriegen. Und trotzdem habe ich mich gefragt, ah, muss die Kette jetzt gewechselt werden?
Das kannst du ja messen. So.
Und da kamst du mir in den Sinn, weil ich mir dachte so, naja, Mechaniker. Und Alex, du bist ja auch mit den Lagern, du machst es dann irgendwie, wenn du mal Zeit hast, im Herbst oder sowas. Aber wie oft wechselst du deine Kette?
Also ich habe jetzt die... Wann haben wir denn die KMC-Kette gekriegt?
Anfang des April oder sowas. Ja. März, April.
Also jetzt haben wir gedacht dessen, ich habe die auf dem Rennrad und auf dem Gravel drauf. Jeweils.
Hm.
Und ich habe heute erst vorhin, vorm Abendbrotessen, habe ich mit meinem Sohn Fahrräder geputzt. Ja. Mit unserem tollen Akku-Kerscher, also Niederdruckreiniger.
Mitteldruckreiniger.
Mitteldruckreiniger, also nicht von Kerscher, sondern von Gloria, kann man jetzt sagen. Ne? So,
ja.
Kommt, passt ein Bosch-Akku ran. Und ich habe das sauber gemacht mit dem Tool-Zeug und habe erstmal also mein Antrieb, vor allem mal das ganze alte Wachs. Das ist ja echt hart. Es ist ja,
das wird übelst grün, das sieht übelst fest schwarz aus.
Ja, genau. Das Lustige ist, der Antrieb und die Kette ist ja sauber.
Ja.
Aber das ist mir gar nicht aufgefallen, die Schaltröhrchen von innen, die waren ja komplett total verkleistert. Krass.
Ja, ja, du musst sie auseinandernehmen.
Ne? Also musst du erst bei den Keramik-Speed-Dingern, jetzt kommen wir hier absolut ins Detail, also bei diesen Schaltwerkkäfigen, die großen Rollen, ist es easy, weil da ist wenig Platz zum Verfangen, aber bei diesem klassischen Standard-Schaltkäfig, den ich am Rennrad habe, mit diesen kleineren Schaltrollen, also es gibt ja quasi die Leitrolle und die Spannrolle. Leitrolle ist oben, die Gänge wechselt, und Spannrolle ist die unten. Habe ich mal so gelernt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt. Früher hieß es so. Und die waren ja komplett verkleistert von innen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil die Kette ja immer schön sauber läuft und sauber ist.
Richtig.
Also,
das Röhrchen dreht sich damit aber schwerer und hat größeren Widerstand.
Definitiv.
Aber das ist auch bei den großen Schaltröhrchen, musst du, wenn du die rausschraubst, innen drin, siehst du es.
Also ich würde mal sagen, ich habe pro Rad vielleicht 2000 Kilometer auf der Kette.
Okay, naja, gut.
Aber ich relativ aussichtlich in Gefahr bin, würde ich sagen. Fast mehr Gravel als Straße. Vielleicht eher sogar 1-3 oder so. Ja, grob, obwohl per Straße fährst du mehr Kilometer. Also schon Hälfte-Hälfte. Und jetzt, ich habe sie nie gemessen, ich habe so ein Tool.
Ja, ich habe so ein Tool auch. Ich habe es noch gar nicht reingehalten. Ich dachte mir nur so...
Aber so rein optisch, du siehst ja, ob diese mittlere... den Namen habe ich jetzt vergessen. Diese mittlere Hülse, die sozusagen zwischen den Kettengliedern ist...
Ob die abgenutzt ist.
Na, du siehst ja, wenn die anfängt zu wackeln. Also du siehst richtig, wenn die Spiel hatten in alle Richtungen, dann ist es eigentlich fast kurz vor durch.
Aber die Frage ist, wechselst du aus Performancegründen? Das ist ja ein ganz anderes Thema.
Aber die läuft so sauer. Also ich würde es jetzt persönlich, wenn ich ehrlich bin, wenn die Saison durch ist, mache ich die Globe runter und setze sie aufs Winterrad, weil die ist perfekt noch. Dann läuft die nochmal im Winter durch. Und dann würde ich für nächste Saison eine neue Kette drauf machen.
Auf das neue Rad.
Also man sagt ja, ja immer, man kann ja, es gibt ja, also was eigentlich die einfachste Regel, wenn du eine lange, gerade eine Kassette lange fahren willst, wobei die Kassetten mittlerweile echt, finde ich, haltbar geworden sind, auch die Ketten. Da gibt es jetzt auch, wenn ich jetzt wieder komme, es gibt irgendwo eine YouTube-Dokumentation, ich glaube von SRAM ist die. Und da wird mal gezeigt, wie viel Innovation in den letzten 10 Jahren in Ketten passiert ist. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Bauteil, wo keiner drüber redet. Die Ketten sind ja, also da ist ja gar nicht der Sport, so das E-Bike ist ja da eigentlich der treibende Faktor, weil da liegen ja Leistungswerte an, die...
Ein bisschen mehr.
Ja, genau. Also da sind wir ja schon eher im PS-Bereich dann manchmal. Also kratzen da dran sozusagen von den Leistungswerten in Summe. Und die Ketten haben so eine krasse Evolution an Festigkeiten und Verbesserungen durchgemacht, dass sie trotzdem noch Schaltperformance haben und so weiter und so fort, dass die... Also ja, ich würde jedes Jahr eine Kette wechseln, aber theoretisch kannst du alle 1000 Kilometer eine Kette immer wechseln. 2 Ketten und immer im Wechsel. Dann fährst du die eigentlich ewig.
Ja, ne, so auch so eine Kassette eine ganze Saison, also 10.000 hält die. Also, das ist, glaube ich, kein Thema. ja, das ist, glaube ich, kein Thema. Aber bei Kette, das ist ja so ein Performance-Ding. Also jeder schwört ja auf Keramiklager und sowas, aber wenn du so Performance-Manager hörst von den Pro-Teams, ja, die sagen ja, Kette ist so das Ding.
Aber hier läuft es so sauber. Also ich finde, wenn du...
Also KMC-Karten sind relativ, Ketten sind relativ hart, muss man wissen. Also die haben schon eine Geräuschkulisse, außer du haust halt ordentlich Flüssigwachs drüber. Oder, nee, ja, du machst flüssig... Was?
Trockenwachs.
Du machst Trockenwachs? Ey, was?
Nee, warte mal, Trockenwachs...
Heißwachs und Kaltwachs. Nehmen wir es so.
Also bei mir ist das immer Trockenwachs gewesen.
Okay, alles klar.
Das ist ja einfach dieses weiße...
Ja,
Squirt. Ja, Squirt. KMC Squirt, oder?
Ja, die wurden aufgekauft.
Genau. Von daher... Oh, ich bin da aber auch kein Doktor. Ne? Da gibt es Leute, die machen da eine Physik, die Wissenschaft raus. Ne? Ich meine, du kannst sehr diverse Kanäle auf Instagram und YouTube und so angucken.
Die Zeit habe ich nicht.
Ja, die habe ich auch nie. Und ganz ehrlich, so eine Kette pflegen und machen und so ein Fahrrad und so eine Kette, das ist auch keine Wissenschaft. Also wenn du dich aufs Rad setzt und beim Reintreten merkst, dass die Kurbel 5 Grad erstmal sich bewegt, ohne dass du vom Fleck kommst, naja, dann merkst du ja, dass die Kette nicht mehr sitzt.
Ja, ja.
Wenn aber du, das kannst du ja sogar schon händisch probieren, wenn du dich einfach vor das Rad stellst und mal versuchst, auf die Kurbel zu drücken. Wenn du da erstmal Weg hast, na ja, dann ist die Kette, dann hast du Effizienzverlust.
Ja, ja.
Wenn da aber sozusagen ein direkter Anschlag ist, wenn natürlich die Sperrklinge hinten eingerastet ist im Freilauf, aber wenn natürlich direkt Druck da ist, ohne dass die Kette erstmal sozusagen in eine gewisse Längung geht, na, dann ist das alles super.
Genau. Und dann fiel mir noch auf dem Rad eine andere Frage ein. Und zwar, Scott hat ja neue Räder veröffentlicht. Mhm. Da haben wir schon mal ein bisschen geschmult wegen nächsten Jahr. Und da entstand so bei mir die Frage, kaufst du nach Schaltgruppe oder kaufst du nach Farbe?
Ja, das ist gut. Kaufst du nach Wertigkeit? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war ja früher immer so der Typ, so, der kauft sich eigentlich das günstigste Rad, verkauft gut die angebauten Teile und baut dann einfach eine gute Gruppe dran.
Hast du aber Arbeit?
Ja, das ist mir egal. Das ist wie Brennholz machen. Macht eigentlich keinen Sinn, ist aber schön. Macht Arbeit. Ist zumindest rein rechnerisch und für mich immer bisher am günstigsten durchgelaufen kommen, muss man sagen. Also wenn man es mal zusammenrechnet, kommst du eigentlich damit am besten, finde ich. So, für mich. Grundsätzlich würde ich immer noch, also wenn ich jetzt einmal noch ein Rad kaufen würde, der Kaufempfehlung, würde ich das sehen bestimmt viele anders, nach Schaltgruppe kaufen. Nach Farbe kaufen macht natürlich auch Sinn, aber wer baut denn seine komplett? Also gerade mit der heutigen Zeit, mit integrierten Zügen etc.
Das ist der absolute Dreck. Es tut mir echt leid.
Also wenn du da nie wirklich viel Liebe und viel Spaß dran hast und das zeigen willst, dass du das kannst, mach. Das ist ja ein bisschen so wie so der Ironman des kleinen Handwerkers. Das ist ja mal so ein Fahrrad umzubauen oder so ein Bike-Build mit integrierten Zügen. Das ist ja quasi eigentlich so eine Lebensaufgabe. Ich würde eigentlich das Rad kaufen, was ich von der Funktionalität her am besten passend tut.
Das ist echt schwierig, weil...
Also gerade Schaltung.
Dann fängst du nämlich an so, gefällt mir die Farbe wirklich. Grundsätzlich gebe ich dir recht, ne? Man guckt irgendwie nach der Performance und dann denkst du ja aber, das Rad mit der günstigeren Schaltung sieht vielleicht besser aus.
Definitiv.
So, aber ich habe null Bock auf Umbau.
Ja.
So, das ist einfach, wenn ich mir überlege, ehe ich das dann anfange und wie viel Zeit mich das kosten wird. Und dann brauchst du ja noch das Werkzeug zum Entlüften der Bremsen. Je nachdem, welche Schaltgruppen du hast. Manches Werkzeug hast du ja nicht zu Hause. Oh, das ist echt, ich habe null Bock drauf. Obwohl ich mir sage, so, ah, wenn du dir das nächste Mal ein Rad aufbaust, haust du sofort Keramiklager rein, machst du alles sofort. First Level Problems, aber First World Problems.
Aber jetzt nochmal, um das abzurunden, wir sind ja eigentlich schon wieder voll im Tech hier.
Ach, absolut.
Würdest du so ein neues Rad motiviert schon? Hm. Ja, so. Wobei ich sagen muss, aktuell bin ich eher so auf dem Trip. Früher war das so, wir haben ja früher jedes Jahr neue Räder gekriegt. Und das war schon sehr motivierend, jedes Jahr ein neues Rad zu haben. Hm. Mittlerweile, ich fahre meine Räder jetzt sogar schon im zweiten Jahr. Und ich finde das völlig in Ordnung.
Das stimmt mit den Dingen nicht. Aber man merkt halt, dass trotzdem die Lager irgendwann.
Ja, okay, dass man Inlager und die Lager und genau. So wechselt. Aber bei so einem Gravelrad und bei so einem Rennrad, klar, das Inlager mache ich neu, die Kette mache ich neu. Und die Laufradlager mache ich auch neu. Aber das ist jetzt kein Riesending, die Lager neu zu machen. Dann hast du eigentlich ein neues Rad stehen, so wenn man es so nimmt. Ne? Weil das sieht top aus. Wenn jetzt mal irgendein Bauteil total verschrammt ist, würde ich das vielleicht auch tauschen, aber das ist es nie. Von daher, das
Carbon Argument, wird wiederverkaufswert.
Wiederverkaufswert, ja.
Ist nach 2 Jahren, ist meines Erachtens nach, der beste
Punkt.
Der beste Punkt.
Ja, das stimmt. Aber ja, wiederum muss man sagen, sicherlich gibt es den einen oder anderen Hersteller, der irgendwo so Kleinigkeiten, Innovationen bringt. So, es gibt ja diese mittlerweile so die Kofferraum, sorry, der Kofferraum doch, im Unterrohr.
Sagen wir mal ehrlich, das ändert sich doch bei den Fahrrädern so gut wie nichts.
Die Geometrien haben sich nie geändert. Ob das Innenrad jetzt nur ein bisschen mehr Aero ist, dafür aber hässlich ist und ob das irgendwie, also es gibt ja da draußen auf dem Markt, gibt es ja wirklich, aber so diese wirkliche, wenn du jetzt ein Rad kaufst und du hast ja vor 3 Jahren ein neues gekauft oder so,
ja.
Du kaufst jetzt nichts Besseres.
Das sehe ich auch so.
Okay, du kriegst bei manchen Gravelrädern jetzt kriegere Reifen rein, aber sind wir mal offen und ehrlich, für die mitteleuropäischen Strecken, da ist der 45er das Nonplusultra. Da gibt es sicherlich Ausnahmen, was weiß ich, irgendwo in Monaco oder in Italien oder also irgendwie im tiefsten Süden. Aber für das, was wir hier tun in unserem sprachlichen Raum und für die Rennen, die wir bisher gefahren sind.
Wobei, auch beim Heide Gravel, wenn ich jetzt nochmal hätte frisch aufziehen können, hätte ich wahrscheinlich einen 50er
rein. Den kriegen wir ja auch rein.
Scott kriegt das glücklicherweise rein. Aber da hätte ich wahrscheinlich sogar einen 50er gewählt, obwohl die Strecke relativ entspannt ist.
Ja, aber die ist so lose. Die ist
so, da, ich glaube, hätte ich noch ein bisschen mehr Spaß gehabt, ehrlicherweise.
Ja.
Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, so 45er für, wir fahren mal kurz auf der Straße und dann mal wieder irgendeinen Gucci-Gravel-Weg.
Ja, klar.
Ist so ein 45er wahrscheinlich das
Ding. Ja, also das nennt sich ja mittlerweile Allroad, da gibt es ja mittlerweile andere Kategorien so. Aber jetzt mal, ja, so unterm Strich, muss ich zugeben, habe ich jetzt mal so nachgedacht, warum soll ich eigentlich so Bike-Shuttling betreiben? Also warum soll ich eigentlich mein Rad verkaufen und ein neues nehmen?
Gebe ich dir recht? Also ne, also man hat die Sitzposition, ist alles, es passt.
Ja, so, es passt, also es halt gibt aktuell, wenn ich ehrlich bin, ich überlege mir das noch, ob das, wenn das für mich Sinn macht, so vom finanziellen Aufwand her, wenn das irgendwie so ein bisschen sich ausgeht. Ist ja natürlich auch Invest, ne? Da gibt es ja mittlerweile genügend tolle Videos, wo, ja, das darf meine Freundin nicht wissen. don't tell, this is my wife. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, so richtig habe ich so, gibt es für mich jetzt gerade keinen Grund, warum ich, eigentlich, weil das Setup ist eigentlich schon top. Ja, so einzelne Komponenten nochmal changen, aber das sind wirklich nur einzelne Komponenten.
Beim Gravelbike würde ich nochmal auf jeden Fall switchen, beim Straßenrad bin ich mir nicht sicher. Ich mag das Rad.
Ich finde es, also ganz ehrlich, das ist auch so, das ist eine Waffe, da kann ich eigentlich, da mache ich nicht besser, außer dass eine andere Farbe drauf sitzt.
Ja.
Und ich, selbst das gefällt mir aktuell, muss ich zugeben.
Ja.
Also, ist ja bei dir ähnlich.
Schwarz von daher, geht immer.
Aber ja, das ist so, aber das ist so ein typisches Ding, so, du musst halt immer,
was
wenn du das Neueste
haben.
Da hast, ne, wenn du das Neueste hast, bist du natürlich auch ein bisschen cooler. So,
aber was mir auch aufgefallen ist, dass jetzt ganz viele ihren Helm bekleben. Mhm. Hast du diese ganzen Videos gesehen?
Nee.
Ganz viele Leute bekleben jetzt ihren Helm. Musste ich kurz schmunzeln und habe mir gedacht, so, wir fahren nächstes Jahr mit einem blanken Helm.
Mhm. Sturzbedingt fahre ich ja eine Weile jetzt schon mit einem blanken Helm. aber ich muss ehrlich gesagt, muss zugeben, ich bin seit 2 Wochen eher ein bisschen Social Media Detox mäßig unterwegs, weil ich einfach, ich habe zwar selber versucht, mal was zu posten, aber ich hab nichts konsumiert, ich bin völlig raus. Ich habe jetzt am Wochenende wegen DM, Travel DM, habe ich mittel was verfolgt, weil ich wissen wollte, wie was war und so, was so die alten Bekannten so gemacht haben. Das war cool. Aber ansonsten war das auch wirklich so, dass da gab es halt gleich wieder einen. Musst du die ganze Zeit auf dem Telefon gucken? Ja, ich bin gucken. Ich habe mich geärgert, ja. Ich wäre auch gerne mitgefahren, muss ich zugeben. Das war.
Ja.
Da bin ich ja auch gegangen.
Nächstes Jahr.
Aber nächstes Jahr wieder, ja. Nächstes Jahr.
Nee, ansonsten. Wir haben es schon mal in unseren Gruppen anklingen lassen intern, dass wir nochmal irgendein Travel-Event planen.
Zum Abschluss.
Irgend so einen schönen Saisonabschluss wie letztes Jahr. Das war schon lustig.
Das machen wir nochmal. Wir haben ja was Gutes. Aber das machen wir erst im Oktober. Quick and dirty, wetterabhängig, würde ich sagen. Das gefällt nie allen, aber das muss irgendwie gehen. Weil, ja, wenn dann das...
Ja, gucken, so Ferien richtig, sind ja auch noch irgendwann.
Genau, jetzt sind Spätsommer ein bisschen. Ich meine... Die Frage, ich meine, der Sommer.
Wir hatten so einen beschissenen Sommer, es muss ein schöner Herbst werden.
Jetzt wollte ich dich auch fragen, wie fandest du eigentlich den Sommer?
Der Sommer war, wir haben hier einen Pool im Garten und.
Ich habe dich immer drin gesehen.
Ja, gut, ich bin jetzt eh nicht so oft da drin, aber selbst die Kinder haben den erstaunlich wenig genutzt, weil es einfach immer geregnet hat. So, das war auch dann immer alles der Rasen drumherum nass. Ich meine, ja, gehst im Pool ins Wasser, haha. Mhm. Aber es war irgendwie dann auch frisch. Also der Sommer war. Nicht so meins.
Der Anfang war top. Ich glaube, dann war es halt eher so, immer geregnet, würde ich jetzt auch nie behaupten. Es fehlten halt so diese Perioden, so dieses, mal diese so eine Woche.
Ja,
es gab
ja,
mal so eine, ja. diese 4 Tage Hitzewelle, wo es irgendwie 38 Grad waren, wo du immer gedacht hast, okay, jetzt geht auch gar nichts. Das war einfach too much.
Ja.
Und dann gab es aber die ganze Zeit immer nur so diese 23, 24 Grad, wo du sagst, okay, jetzt fährst du jetzt auch nee ins
Bad. Aber pünktlich, als die Schule losgegangen ist, war es wieder sauwarm.
Ja, ja, das war diese super harte Hitzewelle.
Oh, und das Schulgebäude hat sich wunderbar aufgehitzt. Du standest vor der Klasse und hast einfach geschwitzt, ohne irgendwas zu sagen.
Also ich fand den Sommer jetzt gar nicht so schlimm, muss ich zugeben. Das ist so ein bisschen, der war sehr wechselhaft und ja, der war feucht.
Na, ich bin gespannt, ob ich hier die Schutzbleche jetzt anbauen darf. So, mal gucken, was jetzt für die nächsten Wochen kommt.
Ich glaube, die Schutzblech-Time wird schneller kommen, als wir denken. Würde ich denken.
Ja, da wird es Zeit für warme Trikots.
Ich bin jetzt auch schon echt oft mit langem Trikot gefahren.
Du fährst bis 20 Grad mit langem Trikot.
Ja, definitiv.
Das ist kein Maß.
Heute früh war ich eine Runde fahren, da war es erst echt schweinekalt und auf einmal so knallwarm. Da dachte ich, okay, was ist jetzt los? Muss ich erstmal alles aufmachen. Ja. Ich mag die Zeit eigentlich gar nicht. Im Sommer, wenn richtig Sommer ist, ist es geil. Du fährst früh kurz los, ist mal kurz zugig, aber dann ist es geil.
Ja.
Aber wenn es so früh lang am Trikot, dann aber.
Und dann kommt die Sonne raus und gehst völlig ein.
Und um 9 gehst du eigentlich komplett schon am Stock. Aber um 7 ist es noch echt, wo du denkst, so Handschuhe wären ja auch gar nicht so schlecht gewesen. Und um 9 denkst du eigentlich schon, okay, alles aus.
Ich habe jetzt mal hier nach diesen so Winterhandschuhen geguckt. Meine sind ganz schön durch. Das ist auch so eine Experimentiergrube, oder? Also die passenden Handschuhe zu finden. Ich meine, du hast diese lustigen Felldinger, die du so drüber klappst.
Das sind ja so Überziehhandschuhe.
Ja, irgend sowas brauche ich auch noch, für wenn es dann wieder Ekligkeit wird.
Also meinst du jetzt fürs Training oder für den Alltag?
Nee, fürs Training, für den Alltag.
Ich muss zugeben, wir haben die Lecoverite. Also Fließdinger.
Aber die sind, also bei den aber Temperaturen in Deutschland, je nachdem, wenn es gegen 0 Grad geht, sind die mir eindeutig zu kalt.
Ah, okay. Aber mit dem bin ich ja gut klargekommen. Und ich muss zugeben, da ziehe ich halt noch so ein paar Überhandschuhe an. Da finde ich halt dieses Layering-System cool, wo du halt diese Dreifinger-Handschuhe, wo du hier kleiner Ringfinger und Zeige und Mittelfinger und dann nochmal Daumen hast du zusammen. Hm. Das funktioniert super auf dem Renner- oder Gravelrad, selbst auf dem Mountainbike.
Ja.
Und dann bist du auch flexibel, wenn es mal wärmer wird dann tagsüber oder so. Du kannst wieder ausziehen. Richtig. Das finde ich schon cool. Ansonsten muss ich zugeben, habe ich noch so für diese mittleren Temperaturen, dieses 10 bis 0, wobei ich sogar diese Recovery-Ride fast zu warm finde, muss ich zugeben. Okay, die gehen erst bei mir bei 0. Und ich habe für davor noch solche...
Hey, du hast sonst immer ein Langarm-Trikot an und dann bei den Handschuhen?
Na, das geht.
Das wäre mir viel zu kalt.
Ja, nee, das geht.
Krass.
Das ist komisch. Okay. Also ich habe da eine komische andere Temperaturverteilung. Aber.
Oh, das ist noch ein spannendes Thema, und zwar Schuhe. Du bist ja auch so ein alter Schuhexperte. Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich so nach 2 Stunden so leichtes Kribbeln kriege. Ich habe Einlegesohlen drin, weil die Schuhe, die wir fahren, von dem amerikanischen Hersteller.
Mhm. Ich habe die nie, aber.
Du hast die nicht, das stimmt. So, die musst du ja mit Einlegesohlen fahren, damit du das Fußbett einigermaßen neutral hältst.
Mhm.
Die sind ja so leicht nach außen abfallend. So, und die Einlegesohlen, die sind schon ein bisschen älter, das sind keine neuen, also die habe ich bestimmt schon 5 Jahre, 6 Jahre. Mhm. Und ich merke so langsam, ich habe ja einen Schnürschuh, dass das dann, wenn ich nach 2 Stunden rausgehe, so kurz kribbelt. Also ich habe das während des Fahrens nicht, aber ich merke so, so richtig frei ist der Schuh nicht. Hast du Einlegesohlen drin?
Ich habe auch Einlegesohlen, ich habe Soulstar-Sohlen drin.
Ach so, okay.
Ja, die muss man aber zu mal neu machen, ja. Auf alle Fälle. Also die latschen sich ja auch aus, ne? Die reiben sich ja, ja aus und drücken sich. Ich meine, man muss halt ja gucken, ob die überhaupt noch zu deiner Fußform passen.
Ja.
Das kommt ja auch nicht, ich meine, die musst du ja auch so sehen, die Radschuhe hast du ja irgendwie 6 Stunden die Woche an. Und wie oft du irgendwelche anderen Schuhe an hast, das ist dein Fußbett, formt sich ja nicht im Radschuh, sondern in deinem Alltag. Also von daher, Sohle musst du schon öfters mal anpassen. Also ich glaube, wenn es jetzt beim Radfahren nie einschläft und kribbelt und wenn es beim Rausfahren mal kurz kribbelt, kann es so einfach sein, dass...
Na, ich merke einfach, ich weiß nicht, ob der Schuh mittlerweile totgetreten ist.
Nein, das,
so, dass er, das nie, ist also unwahrscheinlich. Ich meine, da ist eine Carbonsohle drunter.
Vielleicht bist du einfach mittlerweile so ein bisschen verkürzt.
Fußempfindlich, nee, Alters.
Vielleicht bist du einfach nicht mehr so gelenkig und so ein bisschen verkürzt, dass du einfach nicht mehr die volle Durchblutung hast. Sodass ja, du beim Ausfahren, sein, wenn du auf immer eine andere Position einnimmst, dann so eine Durchblutung wieder im Fuß hast und deswegen kribbelt das so ein bisschen. Und das merkst du beim Radfahren aber nie. Vielleicht sogar nicht einfach am Fuß. Das ist eine
Alterserscheinung so langsam.
Echt. Also dieser Schuh, den du genannt hast, von diesem amerikanischen Radhersteller, der auch Schuhe macht, die hatte ich auch schon mal, bin ich schon mal gefahren, aber die sind mir einfach, die fühlen sich bei mir an, so ein bisschen, als ob ich Holzbretter unter den Füßen hätte. Die sind einfach zu, also die sind für mich unfahrbar.
Okay.
Habe ich mal probiert, ist für mich, kriege ich sofort Schmerzen, weil ich die ganze Zeit denke, ich stampfe auf Holz.
Mhm.
Aber so richtig böse oder auf Beton.
Okay.
Komme ich nie mit klar, muss zugeben.
Hm.
Ja, ich bin ja eher so der italienische Typ, mit so ein bisschen Espresso und ein bisschen
Schicki. Mein Fußknöchel guckt raus und bei den italienischen Schuhen, die du fährst, sind so
hoch.
Genau, ist das ziemlich okay, hoch, ja, und da reibt bei mir immer der Knöchel, deswegen kann ich den nicht fahren.
Okay. Naja, also ich glaube, ich würde mal an der Beweglichkeit erstmal probieren. Das ist vielleicht,
aber das ist ja der anstrengende Part. Also wenn das ist ja wie nicht schon mal Badehose.
Kannst du nicht erkaufen. Oh, was macht man jetzt? Wie kann man sich das erkaufen? Manche Dinge kann man nicht erkaufen.
Verdammt.
Das ist so, man kann schon, ich bin ja, das wäre ja so ein geiles, das müssen wir, ich glaube, das nächste Mal, das haben wir schon mal so leicht besprochen, aber so, wir profilieren uns ja immer darüber, dass wir gar nicht so viel trainieren und eigentlich versuchen trotzdem halbwegs mitzufahren und so.
Hm.
Reicht vielleicht nicht zum Gewinn, okay, sehe ich ein, aber wir können mitfahren. Und haben natürlich nur die Hälfte oder ein Drittel an Aufwand, was andere tun. Den Rest erkaufen wir uns einfach. Ist auch geil. Aber
lustig, erkaufen. Wann warst du das letzte Mal bei einer Massage?
Das lacht gleich im Hintergrund jemand, das hat jemand gehört. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal vor 10 Jahren oder so.
Okay.
Habe ich jetzt auch in irgendeinem Podcast? Ich weiß gar
nicht. Wir haben das jetzt mal gemacht vor, was weiß ich nicht, einem Monat oder so. Waren wir... zur Thai-Massage.
Oh, und das ist ja auch gleich
das Rücken. Also das ist schon echt krass. Also das ist so anstrengend wie Training.
Mhm.
Du liegst da und musst aber deinen Körper so anspannen, damit du nicht stirbst dabei.
Das wäre auch keine Massage für mich. Das ist so.
Also so, ich bin ja Füße ist ja mein absoluter Todfeind. Füße sind was Ekliges. Ich bin keine Ahnung. So, und da lief die auf meinem Rücken rum und ich dachte mir so,
Das habe ich jetzt irgendwo, habe ich das jetzt auch mal gehört in irgendeinem Podcast.
Das war schon spannend. Aber im Endeffekt, ich bin der Überzeugung, wenn man das regelmäßig einmal die Woche macht, hilft schon. Und wenn ich mir überlege, wie viel Geld man da investiert und wie viel Geld man für anderen Scheiß ausgibt, Thema Kaffeemaschine zum Beispiel.
Definitiv.
Da was für muss man Körper eigentlich schon überlegen, ob man nicht sowas regelmäßiger macht.
Also ich würde, glaube ich, eher zum Chiropraktiker gehen.
Streiten sich echt die Geister. Das ist
also,
so.
Das ist so, würde ich jetzt mal, aber ich habe keine Ahnung davon. Massage, ich meine, früher, wo wir noch mal richtig sportiv und richtig versucht haben, so gerade Transalp und so, da hatten wir immer jemanden mit, der massiert hat, im Physio. Aus irgendeinem Freundeskreis, ne? So jemand, der gesagt, der Bock hatte, keine Verantwortung, kriegst Hotel bezahlt und Essen, komm mit und fahr Auto und massiere und hab Spaß mit uns. Das war cool, das war auch toll im Rennen, dass man sowas hatte. Aber ob das jetzt...
Jetzt hast du irgendwelche Kompressions...
Siehst du Kompressionssocken an?
Oder sowas? Keine Ahnung, ich habe sowas nicht.
Ich habe Kompressionssocken ja von früher, das ist ja...
Nee, ich meine nicht Kompressionssocken, sondern diese...
Dieses
Luftkissen um deine Beine
aufpresst. Ja, das ist ja so eine Lymphmassage. So Lymph, wo was angeblich quasi die Blutung fördert und die Giftstoffe aus deinem Bein. Aber... Boah, auf dem Niveau, ganz ehrlich, da habe ich wahrscheinlich so, wenn ich einfach sagen würde, okay, ich würde irgendwelche Downtime, die ich vergammel, noch in Training investieren, im Sinne von, ich dehne mich einfach. Ich mache das ja schon öfters mal, aber das ist auch so phasenmäßig. Ich glaube, da kann ich mehr rausholen. Mhm. Also da gibt es so viele Dinge, die ich einfach mit tun. Alleine schon so ein bisschen mehr Athletik.
Ja, ja.
Also mein Winter, da können wir, das reden wir nächstes Mal drüber. Was nimmst du dir fürs nächste Jahr vor und wie? Also auch so Learnings, ne? So Family, gut, die Kinder werden älter, das ist ein Riesenvorteil, muss man eiskalt sagen. Ja. Irgendwann können wir gar nicht mehr darüber reden, weil die Kinder einfach so mit dabei sind. So,
wenn das ist schon ein trauriger Moment. Das ist mir letztens so bewusst geworden, dass so in, es ist ein riesengroßes Thema, aber so in 2-3 Jahren, dann wird das große Kind echt Pflüge und dann wirst du das wahrscheinlich relativ selten zu Hause sehen.
Ich würde nur noch sagen, warum ist der Kühlschrank leer? Bitte geht es ja noch in die Schule so lange. Ne?
Aber das ist trotzdem schon...
Die ist natürlich nicht mehr...
So, da genießt man schon diese Papa-Momente, wo das Kind dann ankommt und trotzdem noch zum Kuscheln kommt, obwohl es schon ganz groß ist.
Da bewirbst du dich damit, was du dem machen kannst.
Und dann kommt so langsam die Frage auf, wie lange hat man das noch?
Ja, definitiv.
Das ist bei dir noch ein bisschen länger, aber...
Bei mir ist das noch ein bisschen länger, vielleicht mache ich mir noch keine Gedanken. Jetzt ist ja erstmal der Moment, wo man sagt, okay, jetzt kommt so eine bisschen flexiblere Phase.
Ja.
Darauf freue ich mich jetzt. Also man merkt das ja auch schon. Und das ist auch cool. Das ist für alle cool, für alle Beteiligten. Ja. Die Damen, also die Frauen haben ja da schon, also zumindest ist bei uns so, dass meine Frau da schon eher vielleicht mehr zu kämpfen hat, die da schon auch nochmal eine andere...
Oh.
So ein bisschen so wie, weißt du,
das nächste große Thema.
Das Kind alleine schlafen lassen, ne? Da denke ich mir so, du kriegst das ja mit, wenn das Kind ein Problem hat. Ne? So, ja. Aber da haben so die Frauen mehr ein Problem. Also zumindest bei uns so, dass meine Frau da eher
Hemmnisse hat. Tief atmen muss. Ja,
genau,
ja, verstehe.
So. Und so Geschichten. Aber das ist wahrscheinlich auch überall anders. Von daher, ja, aber so lernen. Ich habe jetzt ein paar Mal, ich habe im Urlaub drüber nachgedacht, so beim Autofahren. So ein bisschen, ja. Wir hatten eine kleine Mückeninvasion im Camper.
Oh, scheiße. Habt ihr eine elektrische Fliegenklatsche?
Nee, haben wir nicht. Wir brauchen so einen komischen USB-Stecker und so. Ist egal. Wir waren ja in irgendeinem Naturreservat bei Rotterdam auf so einem Mini-Camping-Bauernhof. Und wir hatten irgendwie scheinbar immer abends die Tür offen gelassen. Ich war noch draußen. Warum auch immer. Ich habe noch irgendwas. Also es sollte regnen. Da habe ich die Schüler reingepackt und unter den Camper gelegt und so. Und die Tür war offen und drinnen haben die Zähne geputzt und sich soweit bettfertig gemacht. Und auf alle Fälle war die Tür so ein Spalt offen. Und wir haben uns in der Nacht gefühlt 100 Mücken in das Auto reingeholt. Und das Kind ist nächsten Früh aufgewacht. Das Kind schmeckt halt am besten. Das Kind ist süß, ne? Sieht auch nicht nur süß aus, es schmeckt auch scheinbar süß. Heute war es der erste Tag wieder in der Kita. Das hat keine halbe Stunde gedauert. Da ruft die Laderin an.
Und sagt, Ausschlag.
Das Kind hat Windpocken. Da sagt, nee, ich habe das ja schon der Kollegin gesagt. Das ist alles Mückenstiche. Das können Kinder nicht so, das sind Mückenstiche. Unser Camperdach sieht genauso aus von den Zerklatschen der Mücken. Das war richtig geil. Also ja, das ist, also meine Frau sieht auch ähnlich aus. Die war sozusagen die zweitsüßeste. Ich bin wahrscheinlich wirklich der...
Du bist der Salztyp.
Ich bin eher so der Salztyp. Obwohl ich war Rennen an dem Abend und war dann auch duschen. Also von daher, ganz so schlimm kann es eigentlich nie gewesen sein. Auf alle Fälle hatten wir echt eine Mückeninvasion und sind dann... Eigentlich wollten wir irgendwo auf der Rückfahrt in Deutschland nochmal übernachten, irgendwo bei Wolfsburg oder sowas. Und wir haben das dann aber gelassen und haben gedacht, okay, nee, wir fahren jetzt in die Nacht rein durch, weil wir haben Angst, dass es immer noch Mücken in dem Auto hier gibt. Das ist krass, aber wir haben ungelogen von 8 oder von, wenn das Kind geschlafen, 9 abends bis 24 Uhr, haben wir versucht, Mücken zu jagen, während das Kind geschlafen hat.
Ja.
Ich meine, in so einem Crafter hast du ja Platz in so einem Kalli.
Ja.
Da sind wir zu zweit, jeder hatte seine Zone und hat, ja, die ist zu dir rüber, alles klar, bumm, und ich habe mit das Kind hat die ganze Zeit geschlafen nebenbei. Und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, jetzt, wir sehen keine mehr, wir legen uns jetzt hin. Und wir haben uns gefreut, dass wir legen uns hin, denken uns so zu irgendwie und dann auf einmal ging es,
und wir
so,
nein,
es gibt noch eine Möge. Und dann so, ich so, nee, ist mir egal, das soll sie jetzt stechen, die setzt sich dann irgendwann voll in die Ecke und dann ist es egal, das ist weg, das ist nur noch eine. Nee, so kann ich nicht schlafen, sagt Jule. Okay, gut, alles klar, nochmal aufgestanden. Dann haben wir vorne so ein kleines Licht angemacht, dass, wir quasi, dass die sich zum Licht sozusagen hinorientieren. Auf einmal machen wir das ganze Licht, das Licht an, gucken an die Camperdecke, da sitzen dort bestimmt 20, 30 Mücken. Also kannst du dir nicht vorstellen.
Also das heißt, Bock, oder?
Dann habe ich Folgendes gemacht, habe gesagt, das machen wir jetzt nie, weil dann können wir auch diese Camper-Fleece da, der an der Decke da ist, in der Verkleidung, können wir wegschmeißen. Ich habe gesagt, wir machen jetzt Folgendes, es war ja dunkel dann draußen, wir machen jetzt wir sind ja quasi mit den Mücken eingesperrt gewesen, weil diese ganzen Fliegenschutzdinger, die Mückenschutz Gitter sozusagen waren ja überall von den Fenstern. Das heißt, wir konnten ja gar nicht. Ich habe jetzt alles hochgemacht, alle Fenster sperrangelweit auf. Es war dann kühl geworden draußen. In der Hoffnung, dass die einfach rausfliegen. Weil draußen war mehr Lichtquelle als drinnen. Und das ist durch die Kühle sozusagen sich einen anderen Ort suchen. Mhm. Das hat semi gut funktioniert, aber...
Elektrische Fliegenklatscher, top. 5 ja. Euro Investment und erstens ist es lautlos, wenn die Kinder schlafen. Also auch manche knallen, aber ey, das ist echt...
Aber da gibt es ja auch so Lichter, wo die dann reinfliegen.
Mit elektrische Fliegenklatscher, das geht dann immer abends kurz Taschenlampe vom Handy an. Da ist er. So.
Okay.
Und du musst nicht dagegen knallen.
Okay. Musst du eigentlich nur in die Nähe kommen oder so? Und dann
ja, ich habe mal lustigerweise, also nee, unlustigerweise, da ist ja so ein Schutzgitter davor. Und ich sprach mal jemand an, oh, ist das sicher? Und da habe ich mit dem Schlüssel drauf geklatscht und habe gesagt, so, kein Problem. Und dann ist das, der Schlüssel genau durch die Mitte gegangen von diesem Schutzgitter. Und da habe ich den Schlag abgekriegt.
Das ist wie ein Elektrozahn pinkeln. Geil.
Ich weiß nicht, 5000 geil. Volt oder so, irgend so ein Ding.
Ja, und, ich weiß nicht, aber es wird halt 1 Volt drauf liegen.
Es tat richtig weh.
Drin, aber ja. Da ist halt schon mit Spannung drauf. Ne? Dann kriegst du die Mücke und die Breit. Mhm. Aber auf alle Fälle hatten wir Mückeninvasion und heute Windpockendiskussion. Und,
ja, lustig.
Oh, da haben auch, das war bei denen.
Haben sie euch abholen lassen und hier ärztliches Attest? Oder
Nee. Ich habe das dann geschafft. Okay. Meine Frau hat schlechtes Gewissen und wollte sie dann überreden, dass wir das Kind abholen, zum Arzt gehen, das abklären lassen. Dann habe ich nochmal angerufen. Und ich habe so zufällig parallel mit denen telefoniert, mit einer Erzieherin, weil die irgendwie uns erst nicht erreicht hatten. Ich hatte eine Telefonkonferenz irgendwie und dann habe ich danach zurückgerufen und so. Dann hatte ich halt diese, und zwar, wir waren in Holland. Dann habe ich die ganze Urlaubsgeschichte erzählt. Und dann waren wir dort in dem Nationalpark.
Also sie hat einfach Ja gesagt, weil sie das Telefonat abbrechen wollte.
Genau, ich habe sie dann gewiss eingelullt. Und das Geile, was sie irgendwie wollte dann... Die Jule wollte mich dann anrufen, nachdem sie mit der Leiterin telefoniert. Da habe ich gesagt, nee, ich habe es mit der anderen jetzt abgeklärt, das ist in Ordnung. Okay. Ach so, hä, wie denn das? Na, ich habe denen jetzt unsere Urlaubsgeschichte erklärt. Und das klang dann plausibel. Dann hat die gesagt, nee, das ist jetzt plausibel, das ist in Ordnung. Und weißt du, wieso es plausibel war? Weil ich gesagt habe, gucken Sie mal das Kind an. Sie sehen genau, wie es gelegen hat. Und das ist nämlich wirklich so. Der hat auf der rechten Seite gelegen, mit seinem Arm. So, das heißt, das Ohr hing draußen, es wurde gestochen, aber die Backe... Und das Kinn auf der rechten Seite ist komplett stichfrei und die andere Seite ist quasi komplett verstochen. So, und da habe ich gesagt, da sehen Sie, das kann nicht Windpocken sein, weil die suchen sich ja nicht nur eine Seite aus, die kommen ja überall, sondern dass man sieht genau, wo die Mücken hier rangekommen sind. Und auf dem Arm sieht man nur auf der einen Seite, wo es gelegen hat, kommt nichts und auf der anderen Seite ist was. Ah ja, das ist plausibel, das stimmt. Damit habe ich
sehr gut.
Aber da habe ich mir gedacht, boah, fuck, das ist ja wirklich schlimmer als jedes Level am Telefon, irgendjemand was zu erklären. Ja, auf alle Fälle. Es war heute wildes Themenpotpourri.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man sagen. Wir nehmen uns mal Sachen vor für nächste Woche. Ich muss jetzt leider übers Wochenende arbeiten fahren. Mhm. Ich wünsche euch viel Glück beim Rennen.
Ja, mal gucken, ob ich fahre.
Überleg dir das. Ich meine, die Saison ist durch. Viel passiert nicht mehr. Wir können auch eine schöne Zeit so haben.
Auf jeden Fall.
Ich habe jetzt noch ein bisschen mein Ziel mit Etappenrennkräfte, da habe ich eigentlich noch Bock drauf jetzt. Weil es auch gleich in der Nähe ist. Lauch haben wir für uns.
Ja.
Von daher 3 Tage, also Freitag Prolog, 2 Etappen. Das wird cool.
Alles klar. Dann, damit wir hier nicht zerstochen werden.
Genau.
Ein. Ebenso. Ciao.